Und Schwestern, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen wollen, nach dem Gottesdienst nochmal stille zu sitzen und zuzuhören. Aber bevor wir mit dem Vortrag beginnen, eine kleine Frage. Wer war denn schon in Israel mal? Ja, sehen Sie, alles Experten. Da brauchen Sie ja eigentlich keinen Vortrag mehr, denn Sie wissen ja Bescheid. Am liebsten würde ich mir anhören, was Sie erlebt haben, ob Sie mit Juden über Jesus geredet haben oder mit Moslems und was dann die Reaktion war. Aber das ist nicht das Thema des Vortrags. Ich wurde gebeten, über das Thema zu reden, warum kommt der Nahe Osten zu keiner Ruhe? Warum kann es im Nahen Osten keinen Frieden geben? Ich möchte in einem ersten Teil, bis die Teilnehmer vom zweiten Gottesdienst kommen, Ihnen die Hintergründe für diese Frage aufzeichnen. Der Nahe Osten lebt ja in einem 50-jährigen Krieg, nicht nur in einem 30-jährigen Krieg. In einem 50-jährigen Krieg, und wenn man genau hinschaut, ist es kein 50-jähriger, sondern ein 75-jähriger Krieg. Denn die Terroristenakte haben 1923 begonnen, ein Jahr nachdem England das Weißbuch herausbrachte und das Mandatsgebiet in Cisjordanien oder in Jordanien und Palästina aufteilte. Damals haben die englischen Offiziere den palästinensischen Freischärlern Waffen gegeben, sodass sie um ihr Heimatland Palästina kämpfen konnten und sollten. So ist seit 1923 der Krieg im Nahen Osten ausgebrochen, der immer wieder in Wellen oder örtlich verschieden aufgebrochen ist. Aber jeder, der nach Israel reist, sollte sich dessen bewusst sein, ich gehe in ein Land, das im Kriegszustand sich befindet. So kam dann 1948, das ist jetzt vor 50 Jahren, der Gründungskrieg, wo vom 15.05. bis 30.11. das Grundgebiet des Staates Israel erobert wurde. Und aus diesem Grunde sagen viele, müsste dieses Jahr das Jubeljahr, Jobeljahr, das Erlassjahr oder das Jahr sein, in dem das Halljahr, die Halljahrgesetze sich erfüllen. Dem ist nicht so der Fall, denn der Staat Israel ist ja nicht als religiöser Staat gegründet worden. Das haben viele übersehen oder wollen es nicht sehen. Der Staat Israel wurde 1948 als ein zionistischer, als ein sozialistischer Staat gegründet. Und ich möchte Ihnen dazu einige Zahlen sagen. Der Grundbesitz in Israel gehört zu 90% dem Staat und nicht privaten Personen. Nur 3% gehören einzelnen Juden privat für sich allein und 7% Nichtjuden. Das sollte Ihnen zu denken geben, dass 90% des Landes Staatsbesitz ist. Und dazu gehören die Ideen, die sie mitbrachten aus Russland, von dem Sozialismus oder Kommunismus oder Bolschewismus oder was sie gelesen haben bei Trotzki oder Marx oder Lenin. Und so gab es die Idee des jüdischen oder biblischen Sozialismus, der sich in den Kibbuzim und in den Moschawim dann realisierte. Es gab insgesamt 275 Kibbuzim und 390 Moschawim. Was ist ein Kibbuzim? Das ist eine Lebensgemeinschaft, wo der Einzelne darauf verzichtet, Privatbesitz zu haben, wo alle gemeinsam eine Kasse, Familie, eine Kasse haben und eine Familie darstellen, während im Moschawim mehr eine genossenschaftliche Ordnung ist. Dort hat der Einzelne Privatbesitz und ein eigenes Konto, aber sie legen es zusammen und arbeiten zusammen. Auf alle Fälle war der Grundgedanke der, dass nicht der Einzelne sich am Land bereichern sollte, sondern alle sollten miteinander das heruntergekommene Land Israel erlösen. Besonders deutlich wurde das nicht bei Ben-Gurion, der ja nun den Weg geöffnet hat, sondern bei Golda Meir, die als Staatspräsidentin oder Ministerpräsidentin sagte, ich will kein Gehalt bekommen als Ministerpräsidenten, sondern nur so viel wie ein Busfahrer in Tel Aviv bekommen. Wir wollen nicht nur vom Sozialismus reden, sondern den Sozialismus leben. Nun gab es aber umgekehrt von arabischer Seite her dieselbe Bewegung, dass Jamal Abdel Nasser nach dem Gründungskrieg sagte, wir werden nur in der Lage sein, den Staat Israel zu besiegen, wenn wir einen arabisch-islamischen Sozialismus einführen. Und so wurden die Großgrundbesitzer enteignet, Schulen eingeführt, Krankenhäuser eingeführt. Er wollte die gesamte arabische Agrokultur überwinden und in eine Technokultur hineinkatapultieren, sodass diese Staaten in der Lage wären, dem Staat Israel zu widerstehen. Er hatte Erfolg, er hat Algerien beeinflusst und den Nordjemen und den Irak und Syrien. Über die Hälfte aller Araber haben sich dem arabischen Sozialismus geöffnet, der im Grunde genommen Militärdiktaturen waren und kein echter Sozialismus. Aber diese Spannung im ersten Zeitraum von 25 Jahren war eigentlich keine religiöse Spannung, sondern die Spannung zwischen einem israelischen und einem arabischen Sozialismus, der sich dann im Sechstagekrieg 1967 vom 5. bis 10. Juni entlud. Und das war der Drehpunkt in der Geschichte des Nahen Ostens nach dem Datum des Gründungskrieges. Warum? Weil nun die Armeen des kleinen Staates Israel, das damals nur etwa 2 bis 3 Millionen Juden hatte, in einer Woche die Armeen der 200-mal mehr Menschen in den arabischen Staaten überrannte. Und das gab den Schock bei den Arabern, die sagten, da stimmt doch etwas nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir von diesem kleinen Staatswerkstaat an die Wand gedrückt werden. So etwa wie wenn die Schweiz die Bundesrepublik in einer Woche überrennen würde. Und da würden die Deutschen sagen, Moment mal, das kann ja gar nicht sein, das ist ja Nonsens. Da stimmt etwas nicht. Und das gab die große Umbesinnung im Nahen Osten. Jamal Abdel Nasser hatte nun als der sozialistische Held die Muslimbrüder, die schon zu seiner Zeit stark geworden waren, unterdrückt. Und 1956 bzw. 1966 die Führer dieser Muslimbrüder alle hängen lassen, besonders Sayyid Qutb und andere, sodass nun durch diesen Sechstagekrieg den muslimischen Predigern ein Argument gegeben wurde. Sie sagten, hättet ihr mehr gebetet, hättet ihr mehr gefastet, hättet ihr mehr gespendet, hätte uns Allah den Sieg gegeben. Und weil Jamal Abdel Nasser die Führer der muslimischen Fundamentalisten alle hängen ließ, deshalb ist der Zorn Allahs auf euch, bis ihr Buße tut und endlich ein bewusstes islamisches Volk werdet. So ist dieser Sechstagekrieg die Ursache geworden, dass aus dem oberflächlichen arabisch-islamischen Sozialismus ein Fundamentalismus herausbrach, der bis heute noch seine Auswirkungen zeigt. Seltsamerweise hat auch in Israel selber ein Umdenken begonnen, aus einem völlig anderen Motiv, denn die Israelis sagten, ja, Allah bzw. Yahweh hat ein Wunder getan. Er war mit uns. Er hat uns geholfen, dass wir als Minderheit eine erdrückende Übermacht besiegten. Es muss also doch stimmen, dass der Gott der Väter mit uns gekämpft hat. Und so hat aus Dankbarkeit und aus der Erfahrung des Sieges eine Religiosität in Israel begonnen, sodass die Synagogen sich füllten. Diese Spannung, dieses Umdenken, das aus dem Sozialismus heraus ein Fundamentalismus erwuchs, sowohl bei den Muslimen als auch in Israel, entlud sich dann 1973 im Yom Kippur-Krieg. Das war noch in der Zeit der Regierung von Golda Meir, Und der Staat Israel war nicht darauf gefasst, dass an diesem Yom Kippur, an dem großen Versöhnungs- und Buß- und Bettag, ein Krieg hereinbrechen würde. Es wäre beinahe möglich gewesen, dass die Ägypter und die Syrer den Staat Israel überrannt hätten, denn Israel tat Buße und war nicht auf Krieg eingestellt. Und so war es möglich geworden, dass große Gebiete überrannt wurden. Die Ägypter kamen über den Suezkanal herüber, die Syrer kamen auf die Golanhöhen. Sie hätten bloß weitermarschieren brauchen, aber da war noch kein Marschbefehl da und niemand hat die Verantwortung übernommen. Hier kommt dann der Fatalismus des Islams zum Tragen, dass sie perplex waren von ihrem Sieg. Und diese Zeit war nun genügend für die israelischen Armeen, den Feind zurückzuschlagen, und zwar so zurückzuschlagen, dass es zu einem Totalsieg gekommen wäre, wenn nicht die USA und die UdSSR eingegriffen hätten und gesagt hätten, wenn ihr nicht stoppt, dann greifen wir ein. So kam es also zu einer erheblichen Auseinandersetzung von beiden Seiten. Diese Auseinandersetzung im Yom Kippur-Krieg hat allerdings zwei entscheidende Ergebnisse bei der islamischen Seite gezeitigt. Erstens, die Araber sagten, wir haben gesehen, dass Israel nicht unverletzlich ist. Wenn wir genügend Waffen haben und uns einigen, sind wir in der Lage, auch diesen Staat mit seinem hohen technischen Niveau in die Knie zu zwingen. Sie bekamen ein neues Selbstbewusstsein. Und seither sind die Muslime nicht mehr geduckt, sondern haben einen Mut und fordern die ganze Welt heraus. Und zweitens, sie haben den Ölpreis erhöht. Das war am 7.10.1973. ein epochemachendes Datum, das man sich einprägen müsste. Das ist nämlich jetzt auch genau 25 Jahre her. Seit diesem Datum sind die ölfördernden Länder reich geworden. Das ist erst 25 Jahre her. Und da 20% vom Reingewinn des Öles an die islamischen Bestrebungen gehen muss nach dem Koran, hat die islamische Bewegung eine enorme Schubkraft bekommen, sodass eigentlich der Staat Israel der Prinz war, der das Dornröschen wach geküsst hat und der Islam richtig aufwachte. Mit anderen Worten, die islamische Renaissance ist jetzt 25 Jahre alt und hat seit 25 Jahren mit Hilfe des Ölgeldes das durchführen können, was sie immer durchführen wollten. Ich will es ganz kurz zeichnen. Das sind drei Richtungen. Erstens die Verteidigung des Islams, der islamischen Länder gegen christliche und kommunistische Einflüsse. Es wurde also bewusst abgeschottet, seither kann kein Missionar mehr in die Länder offiziell einreisen oder wird jede Form von Mission gestoppt oder verboten, werden Konvertiten verfolgt, eingesperrt, gefoltert, getötet oder werden Kirchen in den islamischen Ländern mehr oder weniger bedrückt oder verfolgt. Das zweite war eine Reformation des Islam an Haupt und Gliedern. Die Muslime haben begriffen, dass die muslimischen Führer haben begriffen, dass die Mehrheit der Muslime so wenig sich um Gott kümmert wie die Mehrheit der sogenannten Christen. Und deshalb sagten sie, wir müssen die auf Linie bringen. Wir müssen sie in den Koran reinbringen. Wir müssen sie ins Gesetz reinbringen. So geht innerhalb der islamischen Länder seither, seit 25 Jahren, eine unwahrscheinlich starke reformatorische Bewegung, die wir uns kaum vorstellen können. Sie konzentriert sich natürlich nicht aufs Evangelium, sondern aufs Gesetz. Und so heißt es, die Scharia muss in den Ländern eingeführt werden. Was das heißt, können Sie an Algerien sehen. Dort geht es nur um die Scharia. Ob nun die Fundamentalisten die Scharia einführen können oder nicht, oder ob die liberalen Sozialisten das Herr das Sagen haben, das führt zu diesen blutigen Massakern. Und so ist die Reformation des Islams ein Kampf ums Gesetz, ein Kampf um die Macht. Nicht so sehr eine religiöse Reformation, sondern eine Reformation einer Gesetzesreligion. Und die dritte Bewegung aus diesem Ölpreis, Gefälle bzw. aus der Erhöhung heraus ist die Mission der Moslems als Weltmission. Und das können Sie hier in Stuttgart sehen, in der Johannesstraße oder sonst wo, wo die Moscheen wie Pilze aus den Boden sprießen, denn das Geld ist ja dazu da. Wir mit unseren Ölheizungen und Autos finanzieren das ja, ohne dass wir es wissen. So ist also eine Weltmission in allen 5 Kontinenten angelaufen und sie wird immer systematischer und immer ortsbedingter, ortsbezogener. Mit diesem Yom Kippur-Krieg begann der Fundamentalismus in der islamischen Welt offensichtlich zu werden, wie er auch in Israel sich mehr und stärker realisierte. Die Galionsfigur in Israel war dann Begin und nach ihm Shamir von 1977 ab und Shamir bis 1992, sodass die Fundamentalisten das Bild Israels prägten. Das hat grundsätzliche, vertiefende, wesentliche andere Gesichtspunkte gebracht. Zum Beispiel die Kibbuzime und die Kibbuzim und die Moschawim waren nicht mehr das Aushängeschild, das der Schwerpunkt der Entwicklung, sondern die Wehrsiedlungen in dem besetzten Gebiet der Westbank oder des Gaza-Streifens. Es sind über 170 solcher Wehrsiedlungen entstanden. 17 davon haben sich zu Städten ausgeweitet. Wenn Sie in Israel gefahren sind und zum Toten Meer runterfuhren, sehen Sie ja oben die verschiedenen Orte. Oder wenn Sie durch die Westbank gefahren sind, können Sie diese Siedlungen sehen. Diese Siedlungen sind eine Landnahme, denn die Fundamentalisten sagten, Gott hat uns das Land geöffnet, wir müssen es jetzt in Besitz nehmen. Und da gibt es ein Gesetz aus der osmanischen Zeit, dass alle Ländereien, die nicht unter dem Pflug sind, die nicht bearbeitet werden, dem Staat gehören. Und da es in der Westbank keinen Staat mehr gibt und Jordanien seine Hoheitsrechte abgegeben hat, hat Israel dieses nicht gepflügte Land in Anspruch genommen. Es hatte theoretisch einen legalen Grund dafür, sodass nun dieses nicht bebaute Land von Israel, wo es strategisch wichtig war, in Besitz genommen wurde. Und damit ist eine völlig neue Art von Pionieren entstanden. Diese Siedler, die mit fundamentalistischen Grundsätzen Judäa und Samaria und Galiläa erobern, bebauen, besiedeln wollen. Sie wissen ja, was das heißt. Sie brauchen nur ins Fernsehen hineinhören, so bekommen Sie das mit. Parallel dazu aber ist dem Islam in Khomeini eine Leitfigur entstanden, der nun den Ur-Islam herausbringen und realisieren wollte. Khomeini hatte ein Ziel, nämlich das Reich Allahs auf dieser Erde jetzt und in seinem Leben durchzusetzen. Das ist keine keine Zukunftsvorstellung, sondern das muss so sein, dass die Scharia, das Gesetz in jedem Land regiert. Und deshalb hat er Kriege geführt, den Afghanistan-Krieg, den Irak-Iran-Krieg, den Libanon-Krieg und die Intifada gehen alle auf Khomeini zurück. Er versuchte also durch eine gewaltsame islamische Revolution den Nahen Osten zum Fundamentalismus zurückzubringen. Und wie das aussieht, können Sie an der Geschichte des Irans sehen. Es kam dann am 5.11.1988 zu der Proklamation des Staates Palästinas, obwohl noch überhaupt kein Staat bestand, haben ihn doch 60 Staaten der Welt anerkannt. Ein Novum eigener Prägung. Und daraufhin haben die Siedler sofort gegengezogen und haben am 6. Januar 1989 das Königreich Juda ausgerufen. Das ist bei vielen Menschen gar nicht ins Bewusstsein gekommen, dass die Amerikaner Israel gedrängt hatten, zuzustimmen, dass die Westbank wieder zurückgegeben werden sollte. Worauf die Siedler sagten, wenn ihr uns verrät, wenn ihr uns verratet, werden wir einfach ein eigenes Königreich aufbauen, das Königreich Juda. Die Pässe waren gedruckt, die Briefmarken waren gedruckt und das Geld war gedruckt. Aber die Diplomatie hat das dann unterbunden. Es kam zu keinem Königreich Juda, obwohl es ausgerufen wurde und noch nicht widerrufen wurde. Aber man hat ihnen versichert, dass sie, die Siedler, nicht im Stich gelassen werden, sondern Israel dafür die Patenschaft und Verantwortung übernimmt. In dieser Spannung des Fundamentalismus, der koste es, was es wolle, ein Reich Gottes in Israel oder ein Reich Gottes in Iran oder in den anderen Ländern durchsetzen wollte, in dieser Welt, ist es dann zu diesem eigenartigen Krieg zwischen dem Irak und dem Iran gekommen. Sie entsinnen sich vielleicht noch von 1980 bis 1988, 8 Jahre blutigen Krieges. Die Ursache bestand darin, dass Khomeini und seine Minister immer wieder in den Irak hinein über Fernsehen und Radio die Bevölkerung aufforderten, diesen gottlosen Saddam Hussein doch endlich zu stürzen und in einer sogenannten weißen Revolution dafür zu sorgen, dass auch das islamische Gottesreich sich im Irak ausdehnen sollte, etablieren sollte. Daraufhin hat Saddam Hussein kurzerhand seine Armeen in Trab gesetzt, damit sie den Alten aus Qom von seinem Sessel herunterholen sollten. Er hat sich verrechnet und hat nicht daran gedacht, dass diese todesbereite Wut der Fundamentalisten seinen Truppen gewachsen waren, besonders als noch aus der damaligen DDR führende Offiziere gesandt wurden, die ihm halfen, einen strategischen Plan aufzubauen, ist dieser Krieg umgekippt, sodass der Iran dabei war, den Irak zu überrennen. Wer von Ihnen schon im Irak war, weiß, im Süden gibt es große Sümpfe und so sind die Truppen hereinmarschiert in der Zangenbewegung im Norden vom Gebirge herunter, um Bagdad einzunehmen. Und da hat nun Saddam Hussein zum letzten Mittel gegriffen, nämlich die Gaswaffe eingesetzt. Niemand weiß, wie viele Iraner umgekommen sind. Es müssen Hunderttausende gewesen sein, die einfach vergast wurden. Später hat Saddam Hussein die Gaswaffe noch einmal eingesetzt, oben im Norden gegen die Kurden, die sich nicht unterwerfen wollten, sodass ganze Dörfer und Landstriche ausgerottet und ausgelöscht wurden. Dieser Iran-Irak-Krieg hat eine neue Wende gebracht. Wenn der Gründungskrieg von Israel den Sozialismus brachte und der Yom Kippur-Krieg den Fundamentalismus brachte, so hat der Krieg zwischen Iran und Irak den Fundamentalisten die Augen geöffnet, dass sie erkannten, anscheinend hilft alles Beten und Fasten und Opfern nicht, wenn wir nicht die modernsten und besten Waffen haben. Und seither, seit 1988, das sind jetzt 10 Jahre her, ist der Wettlauf um die modernste Bewaffnung durch den ganzen Nahen Osten gegangen. Wobei das Wort modernste Bewaffnung ABC-Waffen heißt. Atomare, biologische und chemische Waffen. Das bedeutet, dass es nicht mehr das soziale Verständnis und die soziale Verantwortung in erster Linie ist, die diese Staaten prägen, und auch nicht mehr der Glaube als Fundamentalismus, sondern ein krasser Materialismus, ein Glaube an die Macht der Waffe und an die Macht des Geldes. Und zwar hat sich diese Erkenntnis in beiden Gruppen, bei den Israelis und bei den Arabern, durchgesetzt. Ich will Ihnen einige Zahlen sagen, damit Sie sehen, was ich meine. In der Jerusalem Post, einer der Hauptzeitungen Israels, konnten Sie lesen, dass in Israel 0,5% der Bevölkerung 95% des laufenden Kapitals in Israel besitzt. Es gibt über 20.000 Millionäre. Wer das einmal bewusst in sich aufnimmt, erkennt, dass das Ideal des Sozialismus in Israel restlos gescheitert ist. Sie sind angetreten, dass alle zusammen als eine große, alttestamentlich ausgerichtete Bruderschaft freizügig leben sollte. In nur 40 Jahren oder beinahe 50 Jahren ist dieses Ideal total umgekippt, sodass 0,5% der Bevölkerung sozusagen das ganze Land in der Hand hat. Sie besitzen 95% des Kapitals. Eine lange Abhandlung stand in der Jerusalem Post. Sie können das sich zusenden lassen. Außerdem hat Israel Atomwaffen hergestellt, schon von Anfang an, und hat nicht lange darüber geredet. Und die englischen Waffenzeitungen erzählen Ihnen, dass Israel mindestens 300 atomare Sprengköpfe besitzt oder Atombomben. Sie haben die Neutronenbombe in aller Stille weiterentwickelt und einige reden sogar von der Kobaltbombe. Das weiß ich nicht. Und so ist dieses Land in eine Entwicklung gekommen, dass in der Zwischenzeit 1/3 der Waffenproduktion Israels ausgeführt wird und in Devisen umgewandelt wird. Israel ist bis an die Zähne bewaffnet und könnte vieles tun, wenn es weise wäre. Dazu kamen, dass von 1987 bis 1993 450.000 russische Juden auswanderten, viele Atomphysiker, viele Ingenieure, viele hochausgebildete Leute, sodass Israel einen ungeheuren Wissenschaftsschub bekam, eben all diejenigen Leute, die bisher in der UdSSR gelebt und gewirkt hatten. Nun, umgekehrt wissen Sie ja, wie das mit den Muslimen gegangen ist, die nun auch ihrerseits begriffen haben, wir müssen aufrüsten. So hat ein Saddam Hussein sich von deutschen Firmen unterirdische Städte und Fabriken bauen lassen, die von den Vereinigten Nationen, von den Inspekteuren bis heute noch gesucht werden. Und so hat Gaddafi ebenfalls unterirdische Fabriken für Gasfabrikationen schaffen lassen, sodass es zu einem neuen Krieg kam, als diese Staaten den Eindruck hatten, wir sind jetzt so stark geworden, dass uns niemand mehr besiegen kann. Es kam zu dem Kuwait-Krieg. Sie haben das wahrscheinlich alle bewusst miterlebt. Von 1990 im August bis Januar 1991. Dieser Krieg hat eine neue Wende gebracht. Eine schmerzhafte Wende, nämlich 380.000 nicht-islamische Soldaten mussten die Kaaba, das Zentrum der Muslims, vor dem Angriff des liberalen Saddam Husseins schützen. Dabei sind 36 Scud-Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die waren noch nicht so stabil, dass sie das Ziel erreichten. Die meisten sind in der Luft beim Wiedereindringen in die Atmosphäre geplatzt. Aber seither ist die Angst vor einem Gasangriff in Israel allgegenwärtig. Und in den letzten Wochen und Monaten sind wieder neue Gasmasken in Israel ausgeteilt worden. Aber das Eigentliche war, dass dann Saddam Hussein Kuwait als irakische Provinz erklärte, weil früher Kuwait ein Teil des Iraks unter osmanischer Oberhoheit war. Natürlich haben die Kuwaitis Nein gesagt und so kam es, dass Saddam Hussein Kuwait besetzte. die Weltpolitik hat unwahrscheinlich versucht, einen Krieg zu vermeiden, aber es kam dann zu dem Wüstensturm oder wie man sagt, zu dem 100-Stunden-Krieg, der nun ein völlig neues Denken brachte. Wir unterrichten in Jordanien an einer Bibelschule, an einem College, und dort sind etwa 15 Offiziere des Iraks jetzt als Theologiestudenten eingeschrieben. Und die haben erzählt, die Amerikaner haben Raketen gehabt, die sie aus 50 oder 100 Kilometer Entfernung abschossen, und die trafen etwas die Bunker, mit denen die ganze Telekommunikation des Landes gesteuert wurde oder des Heeres. Und die waren 2-3 Meter dick mit Eisenbeton, und die Raketen haben das durchgebohrt wie nichts, wie wenn das Brei gewesen wäre. Und 2 Minuten später kam die nächste Rakete und ging durch das gebohrte Loch hindurch und hat innen im Bunker alles zerstört. Das heißt, es geht gar nicht mehr um Waffen alleine, sondern um Elektronik. Es geht um Chips. Und das ist der Punkt, der jetzt im Nahen Osten drin ist, dass sie erkannt haben, ein nächster Krieg hat keine Sieger und Besiegten mehr. Mit elektronischen Steuerungen ist jeder in der Lage, den anderen zu überlisten oder zu umgehen, auch aus großen Entfernungen. So hat etwa Saudi-Arabien während dieser Zeit des kuwaitischen Krieges sich bedroht gefühlt, und das zu Recht. Aber sie haben aus China 12 Sidewinder-Rockets mit atomaren Sprengköpfen gekauft. Jede dieser Raketen, Fernraketen, kostete $1 Milliarde. Das waren $12 Milliarden, die von den Schweizer Banken heruntergeholt wurden. Und so wurde das erst bekannt, dass Saudi-Arabien sich zu einer Atommacht gemausert hatte. Und umgekehrt hat das dann dem Islam das Recht gebracht, in China freier sich zu bewegen. Die Muslime dürfen dort mehr als ein Kind pro Familie haben. Sie können Moscheen bauen, sie können Koranschulen bauen. Wegen dem Nahostkrieg, wegen diesen Großeinkäufen Saudi-Arabiens. Das bedeutet, dass alle nun wissen, ein nächster Krieg bringt keinen Frieden, sondern eine Verseuchung des Landes oder eine Zerstörung. Und die Rettung Israels ist, dass überall noch Muslime dazwischen wohnen. So können die anti-israelischen Mächte nicht ohne weiteres bakteriologische Waffen hineinschicken oder Gaswaffen, denn das würde ja auch gleichzeitig die Muslime mit vernichten. So ist ein großes Fragen entstanden, und es begann die Idee, dass Frieden jetzt einsetzen müsse, und ein Frieden um jeden Preis, und dass man sich näher rücken müsse, dass selbst die modernste Bewaffnung nichts mehr hilft, wenn der Mensch nicht vernünftig wird und Kompromisse schließen kann. Es hat ein liberaler Synkretismus eingesetzt, der dann in Rabin seine Leitfigur bekam. Und Rabin und Peres zusammen haben dann die Gespräche mit den Palästinensern im Geheimen in Oslo begonnen. Sie sind am 10.09.1993 bekannt geworden, und dann hat sofort eigenartigerweise der Vatikan reagiert. Bis dahin hatte der Vatikan den Staat Israel nicht anerkannt und nicht anerkennen können, weil sie sagten, wir sind Israel. Nach der Verheißung ist das Recht Israels auf die Gemeinde gelegt worden. Nachdem aber die Palästinenser und die Israelis begannen sich zu arrangieren, wollte der Vatikan den Fuß in der offenen Türe haben und hat eine Teilanerkennung Israels ausgesprochen, am 30.12.93. Und es kam tatsächlich dann am 4. Mai 1994 zum Friedensschluss zwischen Israel und der PLO, sodass eine Teilautonomie für den Staat Palästina gegeben wurde. Und es kam noch mehr in Bewegung, nämlich am 25.07.1995 hat der König von Jordanien Frieden geschlossen mit Israel. Es war tatsächlich etwas in Bewegung gekommen, sowohl im politischen Bereich, Entschuldigung, als auch im religiösen Bereich. Die katholischen und orthodoxen und die maronitischen Kirchenführer gingen auf die Sunniten und Schiiten und Drusen zu. Es gab viele Tagungen, es gab viele Konferenzen. Ein katholischer Bischof sprach öffentlich im Fernsehen das islamische Glaubensbekenntnis und man sprach von den drei himmlischen Religionen. Und man könnte stundenlang darüber reden, wie man versuchte, die Religionen miteinander zu harmonisieren oder eben synchron zu schalten. Sie haben ja auch hier in Deutschland entsprechende Vertreter. Professor Küng ist einer der führenden Männer, der sagte, kein Frieden zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den Religionen. Und so gibt es ganze Komitees, die bereits versuchen, einen gemeinsamen Nenner für die Religionen zu finden. Und wenn man das beobachtet, freut man sich und erschrickt gleichzeitig. Denn wer wollte nicht Frieden haben? Aber eine solche Weltreligion oder gemeinsame Verbrüderung oder Verbindung von Religionen müsste natürlich das Ärgernis des Kreuzes und das Ärgernis des Sohnes Gottes ausschalten. Es wäre ein allgemeiner Gottglaube und ein allgemeines moralisches Gesetz und eine allgemeine Zukunftserwartung ohne den gekreuzigten Christus. So zeigt sich, dass der Synkretismus, der offen oder versteckt auch in den Kirchen Einzug gehalten hat, eine viel größere Macht im Nahen Osten und in der ganzen Welt wurde, als uns bewusst ist. Das bedeutet, dass Rabin seinerseits zur Leitfigur wurde und ein großer Schock durch den Nahen Osten und die ganze Welt ging, als er am 4.11.95 von einem Fundamentalisten der Kibbutzim getötet wurde. Dann wurde deutlich, dass Rabin Freimaurer war und Peres Freimaurer und die Hälfte seiner Minister ebenfalls Freimaurer waren. Es geht also um eine viel größere Bewegung, nämlich um eine um die neue Weltordnung, die auch eine neue Weltreligion schaffen will, und die ist in dem Kampf um Israel bereits umrissmäßig sichtbar geworden. Wie gesagt, es waren die Fundamentalisten in Israel, die diese Entwicklung zum Frieden um jeden Preis und Frieden für Land stoppten, und die Wahl Netanjahus am 30. Mai 96 hat nun die orthodoxen Juden zur Macht gebracht. Und das bedeutet, dass jetzt die Fundamentalisten auf Konfrontationskurs gehen. Die liberalen Sozialisten mit Rabin und Peres sind für eine Zeit lang durchgefallen. Jetzt herrschen die Orthodoxen und haben damit der Hamas-Bewegung, also der Intifada, und gleichzeitig auch den Siedlern ihre Daseinsberechtigung bestätigt. Die Hamas hat sich schrecklich gefreut, als jetzt die Orthodoxen rankamen, denn damit hatte sie bewiesen, dass sie weiterhin existieren musste und weiterhin mit Steinen geworfen wurde. Und die Orthodoxen hatten das Friedensabkommen ja von Anfang an torpediert und standen in der Opposition dazu. Interessant ist, dass im gleichen Jahr nach dem Friedensplan 1996 die Verhandlungen um Jerusalem hätten beginnen sollen. Sie haben nicht begonnen, aber dass das Thema Nahe Osten nicht mehr zum Thema wurde oder blieb, sondern Jerusalem zum Thema geworden ist. Und so geht es jetzt im Augenblick um die Frage des Siedlungsausbaus im Großraum von Jerusalem. Die Israelis haben kein Land annektiert, sondern sie haben das real gekauft. Das wurde also legal gekauft, aber weil es am Rande Groß-Jerusalems ist, nach Bethlehem hinüber, nach Beit Zachur, betrachten die Araber das als einen Eingriff in ihre Lebenssphäre. Und so ist der Kampf um Jerusalem ins Rollen gekommen. Und wir tun gut daran, Zacharias 12 bis 14 genau zu lesen, wo ja dieser Kampf um Jerusalem beschrieben wird. Das Erschütternde in Zacharias 12 bis 14 ist, ja nun, es gibt verschiedenes Erschütterndes, aber eines ist, dass auch Juda gegen Jerusalem kämpfen wird. Es wird dort gezeigt, dass in der Endzeit ein Staat Juda wieder entstehen wird, der nicht mit der Gesamtrichtung des Staates Israel einig ist. Und das sehen Sie ja jetzt an Netanyahu, der gestern Abend oder vorgestern sagte, in den Vereinigten, in den USA, dass sie zwar bereit sind, 8% des besetzten Landes zurückzugeben, während die Palästinenser so mindestens 13% ihres Landes verlangten, sodass also der Kampf um Jerusalem und der Kampf um die Westbank immer heißer werden. Es geht um eine doppelte Gefahr für den Friedensprozess. Nicht nur, dass die Hamas und die Araber herausgefordert werden, sondern es gibt eine Bürgerkriegsgefahr im Staat Israel selber. Die Frieden-Jetzt-Bewegung, die liberalen Israelis, sind in keiner Weise bereit, die Orthodoxen regieren zu lassen. Aber die Orthodoxen sind auch nicht bereit, auch nur eine Handbreit Bodens freiwillig aufzugeben, sodass die Gefahr einer vielseitigen Konfrontation in Israel heute größer ist als zuvor. Ich möchte den ersten Teil des Vortrags zusammenfassen, weil jetzt dann die Gemeinde kommt, die jetzt noch im Gottesdienst ist. Wer den Nahen Osten verstehen will, muss begreifen, hier geht es nicht um Menschen, um Politik und um Religionen allein oder in erster Linie, sondern um Rechte. Das ist ein Krieg der Rechte, die aufeinanderprallen. Der Staat Israel ist ja nicht auf das Verheißungsrecht der Bibel aufgebaut worden, als er 1948 gegründet wurde, sondern aufs Völkerrecht. Die Vereinigten Nationen haben den Staat Israel garantiert, zuerst übrigens die UdSSR und dann die USA und dann kamen die anderen und haben gesagt, dass Israel dort nicht nur eine Wohnstätte hat, sondern ein Staat werden kann. Demgegenüber stehen die Muslime und die Araber und strengen die Menschenrechte an, sodass die Menschenrechte und das Völkerrecht aufeinander prallen. Die Araber sagen, wir haben 1350 Jahre dort gelebt und unsere Väter haben die Häuser gebaut und die Brunnen gebohrt. Die Israelis hatten nur insgesamt 200 Jahre einen selbstständigen Staat. Wir haben viel länger dort gelebt als die Israelis. Das hat sich aber in der Zwischenzeit geändert, sodass die fundamentalistisch gesinnten Juden das Verheißungsrecht der Bibel anstrengen und sagen, dieser Boden ist uns verheißen und wir werden ihn in Besitz nehmen und dafür kämpfen, koste es, was es wolle. Sie können das Land nicht zurückgeben, weil es ihnen gehört. Demgegenüber steht nun die Scharia, das islamische Gesetz, die sagt, Frieden kann mit keinem Feind geschlossen werden, höchstens ein Waffenstillstand. Der Islam erlaubt keinen Kompromiss, Das wird immer wieder so traumhaft von einigen guten Friedensfreunden erhofft. Aber das Gesetz des Islams erlaubt das nicht und sagt, jeder Politiker, der mit dem Feind, in dem Falle mit Israel, Frieden schließt, muss getötet werden. So ist Sadat getötet worden, weil er einen Teilfriedensschluss zwischen Ägypten und Israel herbeigeführt hat. Und so ist Arafat von 10 verschiedenen islamischen Organisationen bereits zum Tode verurteilt worden. Man lässt ihn nur am Leben, solange er noch irgendwelche Millionen und Milliarden ins Land hereinbringt und für das Land vom Nutzen ist. Aber grundsätzlich ist er schon ein toter Mann. Bei den orthodoxen Juden ist es nicht viel anders, wie wir bei Rabbin gesehen haben, denn das Gesetz erlaubt keinen Frieden, erlaubt keinen Kompromiss. Deshalb beginnt im Nahen Osten eine ganz eigenartige Entwicklung, dass es liberale Menschen gibt, die auf einen warten, der das Gesetz ändert, der die Gesetze ändert, sodass von den Gesetzen her überhaupt ein Frieden und ein Zusammenleben möglich ist. Wir werden darauf nach einer kurzen Pause zurückkommen, aber wir sollten erkennen, es geht dort gar nicht darum, ob jetzt einer fanatisch ist oder nicht fanatisch ist. Selbst wenn er liberal ist, das Gesetz wird ihn einholen und wird ihn strafen, wenn er Frieden machen will. Das ist die Ursache, warum es im Nahen Osten keinen Frieden geben kann, weil das Gesetz der Bibel nicht erlaubt. Und weil die Scharia das nicht erlaubt. Und jeder, der hier versucht, einen Kompromiss herbeizuführen, schuldig wird. Nun, ich möchte hier aufhören und nach der kurzen Pause weitermachen. Dieses Hin- und Herschwingen der Meinungen in den letzten 50 Jahren zu einer Verhärtung vieler Israelis gegen das Christentum geführt. Das zeigt sich in den Antimissionsgesetzen, von denen das eine am 25.12.89 sagte, dass jeder Jude, der an Jesus glaubt, nicht mehr Israeli sein kann und sein Immigrationsrecht verliert. Dieses Gesetz ist beschlossen, aber die Durchführungsbestimmungen sind noch nicht erschienen. So hängt also über allen Juden, Christen das Damoklesschwert, dass sie aus ihrem Lande scheiden könnte, wenn dieses Gesetz durchgeführt würde. Aber da die Israelis von den Dollars der Vereinigten, von den Amerikanern leben, von den Vereinigten Staaten leben, wird dieses Gesetz jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht durchgeführt. Aber es ist nicht aufgehoben worden. Und so sollten wir erkennen, dass der Leib Jesu Christi in Israel in zunehmendem Maße unter Druck und Verfolgung kommt. Wenn Sie mit Judenchristen Kontakt haben und diese Judenchristen in überwiegend orthodoxen Stadtteilen oder Orten leben, dann können Sie erfahren, dass dort eine Bewegung in Gange gekommen ist seit über 10 Jahren, die es den Konvertiten oder den Juden, den messianischen Christen sehr schwer macht, Christen zu bleiben. Yad Le'achim und die anderen Organisationen sorgen dafür, dass die Arbeitgeber erhebliche Schwierigkeiten bekommen, wenn sie einen Judenchristen anstellen oder dass die Namen veröffentlicht werden von den Judenchristen, dass sie nicht mehr kaufen und verkaufen können. Wir sollten endlich mit dem Philosemitismus aufhören und nicht wieder in den Antisemitismus zurückfallen, sondern Israel so nehmen, wie es ist, als Staat. Denn die Israelis sagen, ihr Christen liebt ja Israel nur deshalb, weil ihr denkt, unser Staat ist der kleine Zeiger an der Weltenuhr. Und wenn das auf 12 Uhr kommt, dann werdet ihr ins Paradies entrückt und wir kommen in die Hölle, weil wir keine Christen sind. Wir sollten Israel lieben, wie es ist, und nicht idealisieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar so sehen, wie ein Paulus und ein Johannes Israel gesehen und gedeutet haben. Lesen Sie die Sendschreiben und lesen Sie Römer 9. Dann bekommen Sie den biblischen Blick für Israel und nicht einen idealistischen Blick, wie wir uns Israel wünschen, sondern wie Israel ist. Auch ein Jude bekommt keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das Blut Jesu Christi wascht uns rein von allen Sünden. Und es gibt auch für Israel keine andere Lösung, außer dem gekreuzigten Gottessohn. Deshalb müssen wir uns deutlich machen, dass ein beachtlicher Teil in Israel eine antichristliche Großmacht darstellt und viel Fürbitte braucht, dass dieser Geist gegen den Christus überwunden wird. Ein drittes Moment, das erste war der Krieg der Rechte, das zweite die antichristliche Bewegung in Israel und die dritte ist die Frage um Gog aus Magog. Das ist gar keine christliche Spekulation, sondern das kann man immer wieder in Israel in den Zeitungen und im Radio oder in den Synagogen hören. Dabei war es schon Moshe Dayan, der die Deutung aussprach, indem er sagte, Gog, das heißt Rosh, Russe aus Russland, Magog ist der Platz des Gog und das ist der Feind im Norden. Wenn Sie sich einmal einen Globus herholen und gucken, wo liegt Jerusalem und wo ist genau auf der gleichen Linie im Norden ein größeres Zentrum, finden Sie Moskau. Moskau und Jerusalem liegen auf dem gleichen Breitengrad oder Längengrad. Das bedeutet, dass in Israel, bitte nicht bei mir, in Israel die Frage diskutiert wird, wann wird der Russe sich aufmachen und gegen Israel widerwillen kämpfen müssen. Wenn Sie Hesekiel 38 und 39 lesen, können Sie die Diskussion in Israel besser verstehen. Es gab einmal einen Augenblick vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass 30 jüdische Rabbiner zum Grab Abrahams gingen und dort Gott baten, er möge den Einmarsch von Gog aus Magog aufhalten, weil der Staat Israel geistig und geistlich noch nicht gefestigt sei, dieser großen Auseinandersetzung zu widerstehen. Moshe Dayan hat allerdings gesagt, im Glauben an die Verheißung, der wird kommen und wird das heilige Land zerstören, aber wir werden siegen und ich werde noch Kaffee in Moskau trinken. Wie sehr diese Frage im strategischen Raum steht, können Sie daran erkennen, dass Israel jetzt ein Bündnis mit der Türkei geschlossen hat, um einen Schild gegen den Norden aufzubauen und auch Syrien und den Irak in die Zange zu nehmen, und dass neuerdings Jordanien und die USA in diesem Bündnis mitmischen und gemeinsame Manöver durchführen, sodass auch hier wieder eine Vorordnung für diesen Einfall sichtbar wird. Übrigens, die Geschichte mit Gog und Magog steht auch im Koran und wer das will, kann es dort nachlesen. Viel stärker ist dann die Frage des Antichristen, der nun in islamischen Reihen und in christlichen Reihen immer mehr auftaucht, denn der Antichrist wäre derjenige, der als einziger dem Nahen Osten anscheinend Frieden bringen könnte, indem er die Gesetze ändert, sodass eine Voraussetzung gegeben wäre, dass überhaupt ein sogenannter Friede geschaffen werden könnte. Dazu kommt die Frage mit dem Tempelbau. ganz stark in den Vordergrund, dass viele Orthodoxe, man sagt alle Geräte, Kleider und selbst die Steine bereitet haben. Und die Geschichte mit der Asche von der roten Kuh und alles ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, die einen neuen Tempel mit einer Ordnung für das Schlachten der Opfer, was dazu gehört, vorbereitet. Das heißt ja, dass der Antichrist sich in diesen Tempel setzen wird. Wir haben den Eindruck, es kann kein anderer sein, außer ein Israeli, der Antichrist sein wird, denn ein anderer würde nicht angenommen werden. Mose sagte schon, einen Propheten wie mich sollt ihr hören, einen aus eurer Mitte. Und dieses Thema wird aufgenommen von Jesus, der sagte, wenn ein anderer kommt in meinem Namen, den werdet ihr hören. Insofern gibt es im Nahen Osten erstaunlich viele Zeichen auf die Frage des Antichristen. Zum Beispiel die Zahl 666, die ja allen bekannt ist, die können Sie in Jerusalem immer auf der Straße sehen. Die Autos der Stadtverwaltung haben die Kennzeichen Nummer 666, 1666. Oder einige behaupten, dass die Telefonnummer der Stadtverwaltung diese Nummer hätte oder die Postleitzahl, ich weiß das nicht. Aber diese Zahl tanzt immer mehr um Jerusalem herum. Die Freunde vom Internet sollten auch wissen, dass im Hebräischen das World Wide Web, das dreifache W, 666 heißt und von daher sich die Zahlen verdichten. Vielmehr ist allerdings die Tatsache zu erkennen, dass sich der Islam und Israel näher stehen als Israel und das Christentum. Warum? Beide Religionen haben einen Ein-Gott-Glauben, einen starren, strengen Ein-Gott-Glauben und sind nicht bereit, auch nur eine Sekunde die Idee der Christen zu tolerieren, dass wir eine Dreieinigkeit haben. Die lächeln müde und sagen, das ist nur ein fauler Trick. Ihr glaubt an drei Götter und nicht an einen. Weder die Juden noch die Muslime sind bereit, das Christentum als eine monotheistische Religion anzunehmen. Dieses Märchen von der Aufklärung sollte endgültig begraben werden. Das gibt es nicht. Aber die beiden Religionen stehen sich sehr nahe, weil sie einen Ein-Gott-Glauben haben und eine Religion unter dem Gesetz sind. Das heißt, durch die Erfüllung des Gesetzes wird die Gerechtigkeit erlangt. Versuchen Sie, die Gerechtigkeit zu erlangen. Eine Religion, die auf der Gnade aufbaut und eine Umsonstvergebung und Umsonstrechtfertigung anbietet, wäre nach dem Gesetz eine Sünde, wäre eine Strafe. Deshalb gibt es im Islam und in Israel die Blutrache. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Man kann nicht vergeben, weil die Sünde gesühnt werden muss. Das ist uns im Christentum abgegangen. Und so stehen sich das Judentum und der Islam näher, als sie sich bewusst sind. Vor allem einigen sie sich in der Frage um den Gottessohn und um den Gekreuzigten. Es ist sowohl für Juden als auch für Moslems undenkbar, dass ein Gekreuzigter der Friedefürst sein könnte. Und von daher einigen sie sich mehr und mehr auf die Religion Abrahams. Schon Mohammed hatte diese Idee gehabt, um die Juden für den Islam zu gewinnen. Neuerdings wird das wieder stark hochgespielt, dass die Religion Abrahams der gemeinsame Nenner wäre, der für eine neue, synkretistisch geschaltete Weltreligion herhalten könnte. Besonders der Islam hat eine interessante Variante im Blick auf den Antichristen. Sie können das nicht im Koran, aber in der Tradition Mohammeds nachlesen. Dort heißt es, am Ende der Zeiten wird der Dajjal, Dajjal kommen, also der große Betrüger, Sie meinen damit den Antichristen, der die ganze Welt vom Glauben an Gott verführen wird, abziehen wird und auf sich konzentriert. Wenn der kommt, wird Christus erscheinen in der Wiederkunft. Moslems glauben, dass Jesus lebt und bei Gott im Himmel ist. Und das Kommen des Antichristen ist nach dem Islam der Auslöser für die Wiederkunft Christi. Er wird als erstes den Antichristen töten, wahrscheinlich in Damaskus, dann alle Schweine töten, damit man nicht mehr Schweinefleisch isst, alle Kreuze von den Gräbern und Kirchen herunterschlagen, und dann wird er heiraten und Kinder zeugen, und anschließend wird er den Islam reformieren und die ganze Welt zum Islam bekehren, dann werde er sterben. Und in Medina neben Mohammed beerdigt werden. Und in dem Augenblick, wenn er beerdigt wird, komme Allah zum Gericht, werde Mohammed und Christus auf Throne sitzen, dass beide die Welt richten, Mohammed die Muslime und Christus die Juden und die Christen, und besonders diejenigen, die in Stuttgart in solche Gottesdienste kommen und gar noch denken, wie man Muslime missioniert, und sie in die innerste Hölle verdammen, wo sie ewig Pein leiden. Und jedes Mal, wenn ihnen die Haut platzt, kriegen sie eine neue Haut, damit sie ewige Verdammnis erfahren. So hat der Islam die Idee des Antichristen eingebaut und die Wiederkunft Jesu Christi und selbst den Tod Jesu. Nun, ich will damit abschließen und Ihnen noch einmal sagen, der Nahe Osten steht in einer rasanten Entwicklung. Diese 50 Jahre, die Israel geschenkt wurden, waren turbulente Jahre, nicht so sehr von den Kriegen her, sondern von der geistigen Umschichtung in Israel. Und sie stehen jetzt vor einer äußerst schwierigen Frage, nämlich um die Gestaltung Jerusalems. Und wahrscheinlich wird die Weltgemeinschaft darauf dringen, dass Jerusalem internationalisiert wird, dass sie allen gehört und keinem, sowohl der Vatikan als auch Israel, als auch die Palästinenser ringen um Jerusalem, sodass der Kampf um Jerusalem eines der Themen für die 52 Jahre wird, wenn es nochmal 52 Jahre gibt. Und sie tun gut daran, wenn sie Zacharias 12 bis 14 genau durchlesen, genauso Hesekiel 38 bis 39, weil das uns einen Durchblick gibt durch die Dinge, wie sie erwartet werden in Israel und bei vielen anderen Gläubigen. Wir als Christen haben natürlich eine andere Antwort. Und diese Antwort heißt, wenn das alles passiert, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir wissen, es geht nicht um Israel und es geht auch nicht um die Moslems, sondern es geht um Jesus. Der wiederkommende Christus ist das eigentliche Thema des Nahen Ostens. Und was wir erleben und sehen, sind die Wehen, die die neue Zeit, das neue Zeitalter herbeipressen sollen. Deshalb heißt es, bereitet den Weg den Herrn, bereitet den Weg des Herrn heute in Stuttgart und im Nahen Osten und helft, dass das Evangelium in allen Ländern und Sprachen verkündigt wird, denn der Herr hat gesagt, das Evangelium muss in allen Sprachen und Ländern verkündigt werden, bis zum Ende. Insofern wollen wir nicht auf dunkle Zukunft starren, sondern uns bereiten auf die Ankunft Jesu Christi und ihm den Weg bereiten.